So Leute, heute machen wir es mal kurz. Folge Nummer 28 vom krachfink.de Podcast. Heute mit Fritzi Ernst. Wir sprechen über ihr erstes Soloalbum Keine Termine. Viel Spaß damit. Was man jetzt, wenn man anfängt, über dich zu recherchieren, immer als erstes liest, ist, sie hat ein Blockflötenstudium gemacht. Und dann dachte ich erstmal, es wäre ein Joke, weil Blockflöte ist ja so ein bisschen wie Triangel, so das Grauen der Kindheit, dass man denkt, oh Gott, das ist Musik, ich will damit nichts zu tun haben. Jetzt hast du aber, was ich viel interessanter finde, eine Klavierbauer-Ausbildung gemacht.
Ja, die mache ich sogar immer noch.
Was macht man da? Und sag jetzt bitte nicht Klavier bauen.
Naja, also kommt drauf an, wo man das macht. Also man kann das ja auch in der Fabrik machen. Da werden wirklich Klaviere gebaut, aber da macht man dann auch immer nur so einen Arbeitsschritt eigentlich. Mhm. Und ich mache das aber in einem ziemlich kleinen Betrieb und so, wir restaurieren halt und reparieren und stimmen.
Also ist es eine schwer körperliche Arbeit oder eher eine filigrane Arbeit?
Beides. Also, also wir machen auch Transporte zum Beispiel manchmal. Ich meine, natürlich muss ich kein Klavier heben, aber so mal so anheben und so. Also natürlich alles so in dem Rahmen, dass ich das machen kann. Ne? Mhm. Aber es ist schon auch manchmal anstrengend. Aber es ist auch manchmal sehr filigran, was auch anstrengend sein kann.
Weil wenn du es schlecht baust, dann klingt es ja auch schlecht später, ne?
Ja, also ja, es ist schon eigentlich wichtig, dass man sich Mühe gibt. Wie aber ja auch in jedem Beruf ja, irgendwie, ne? Genau. So klar, das hat halt auch so seine Schwierigkeiten.
Wie bist du dazu gekommen, sowas jetzt anzufangen? Weil du hast ja schon vorher Klavier gespielt.
Ja, genau. Ich habe vorher schon Klavier gespielt. Also ich habe hatte ich eine Phase, in der ich mir nicht sicher war, ob ich weiter Musik machen will. So, ich wusste nicht, in welcher Form überhaupt. Und ich habe dann einfach nach einer Alternative geguckt. Was will ich machen, wenn ich jetzt keine Lust mehr auf Musik machen habe? Und dann habe ich eigentlich ja so nach so handwerklichen Ausbildungsberufen geguckt. Und dann habe ich das gefunden.
Wenn du jetzt sagst, keine Lust mehr auf Musik machen, dann meinst du aber auf öffentlich Musik machen, oder?
Ja, genau.
Ist es hilfreich für dich, wenn du so ein Instrument auch zusammenbauen kannst? Hat man dann einen anderen Zugang plötzlich zum Klavier?
Ja, bestimmt. Also ich war auf jeden Fall sehr erstaunt, wie wenig ich wusste über Klaviere oder darüber, wie die funktionieren. Ich habe auch, also gerade so beim Aufnehmen haben wir zum Beispiel auch immer, also gerne so Geräusche und eigentlich, ja doch, Geräusche mitgenommen, die eigentlich klassischerweise eher vermieden werden.
Mhm. Wie ist es denn jetzt für dich, dass du, also wahrscheinlich machst du es ja gar nicht alleine, aber jetzt ist ja keine Termine, dein erstes Soloalbum. Mhm. Wie ist es jetzt für dich, alleine Musik zu machen und selbst die Verantwortung zu haben, wie der Song am Ende klingt?
Also die ersten paar Tage im Studio fand ich das erstmal schrecklich. Aber ich glaube, das war nur so, also es war einfach so auch erstmal so ein kleiner Schock, da halt alleine zu sitzen. Dann habe ich aber halt irgendwann gesagt, so ist ja, also es ist ja auch eigentlich cool, dass ich jetzt einfach alles so machen kann, wie ich will, und mir auch vor allem so viel Zeit lassen kann, wie ich will. Und ja, und ganz alleine bin ich ja dann auch nicht. Also ich hatte ja auch einen Produzenten und eine Tontechnikerin und Leute, die mir gut zureden.
Und wenn du das Ganze dann auf die Bühne bringst, kannst du es ja auch nicht alleine machen. Das heißt, du hast zwangsläufig wahrscheinlich auch GastmusikerInnen, oder? Oder nein, nicht Stage-Musiker.
Ja, also wir sind zu fünf auf der Bühne.
Du hast jetzt eben Produzent so einfach so gesagt. Ich glaube, der Produzent Ted Geier, den du hast, da würden sich wahrscheinlich Finger abhacken oder sowas. Was genau bringt der denn ein? Ihr habt ja schon öfter zusammengearbeitet, aber wie genau kann der dich unterstützen?
Also Ted ist also nimm zum Beispiel lieber den ersten Take als den 20. Und ich glaube, wenn ich das alles alleine machen würde, würde ich das wahrscheinlich 1000 Mal alles aufnehmen. Mhm. Und irgendwie hat er einfach so, dadurch, dass er halt auch schon viel mehr Erfahrung hat, hat er einfach eine ganz andere Weitsicht so und sagt dann so, nee, das ist jetzt gut so. Und dann muss ich auch lernen, ihm dazu vertrauen und es einfach mal so hinzunehmen, wie es jetzt geworden ist.
Zumal, wenn du ja auf der Bühne stehst, dann singst du es ja auch nur einmal. Also dann sagst du ja auch nicht, genau, nee, warte mal Leute, die Stelle war jetzt nicht so cool, ich fange jetzt nochmal an, weil das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ne? Vielleicht ist es das Alf, ja. Und was war jetzt so der größte Vorteil davon? Also du hast jetzt eben gesagt, dass du halt quasi ja so machen kannst, wie du es willst. Gibt es noch andere Vorteile davon, alleine erstmal Musik zu machen?
Also das habe ich auch vorhin schon gesagt. Also ich glaube, ich habe gern keinen Zeitdruck. Also ich konnte mir einfach die Zeit nehmen, die ich haben will. Ja, Vorteile weiß ich gar nicht. Also ich finde es aber auch zum Beispiel voll schön jetzt, dass ich auf der Bühne halt eben nicht alleine bin, sondern dass ich da auch noch Leute dabei habe.
Wenn man sich das Album ist ja jetzt da und für alle, die das hören, die denken natürlich, das hast du auf einen Rutsch geschrieben, aber das ist ja über einen ziemlich langen Zeitraum entstanden und kommt auch aus unterschiedlichen Phasen. Wie lang ist denn der gesamte Zeitraum, in dem du die Songs gesammelt hast?
Ich glaube so 2 Jahre.
Und in welchen Momenten schreibst du Musik? Viele sagen ja meistens, wenn sie traurig sind.
Nee, wenn ich traurig bin, dann funktioniert mein Gehirn nicht so gut. Also ich schreibe schon auch über Momente, in denen ich traurig bin oder war, aber das funktioniert eigentlich besser, wenn ich gut drauf bin.
Machst du die Songs dann auch immer gleich fertig, wenn du die schreibst? Oder hast du auch viele Skizzen rumliegen, die du immer mal wieder anpackst?
Ich mache selten was direkt fertig. Ich lasse das immer gerne noch so arbeiten. Also weißt du, es ist so, irgendwie entwickelt sich ein Bedürfnis in mir, über was Bestimmtes zu schreiben. Und dann lasse ich das so ganz lange im Hintergrund arbeiten. Und dann schreibe ich mal hier einen Satz, mal da einen Satz. Ja, also ich mache eigentlich immer ziemlich viele Pausen.
Ich überlege jetzt gerade so, ich versuche mir jetzt gerade ein paar Songs von dem Album in Erinnerung zu rufen, ob man das hört. Und ich glaube ja. Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel den Song Trauerklos hört, dann hört man auch so gedankliche Sprünge. Man ist dann einmal in der Situation und einmal ist man woanders und auch so einmal ist die Sprache eher, ich sag jetzt mal, altmodisch und dann ist er auf einmal so ganz modern, stimmt. Und das ist auch bei dem Song Ich flirte mit allen, ist es auch so, und auch bei dem mit dem noch einen bauen oder wie genau, weiß ich jetzt nicht. Wieder einen gebaut, genau, da ist es auch so. Da kommst du jetzt, wo du es sagst.
Wobei wieder einen gebaut relativ schnell entstanden ist. Naja, nee. Also es ist auf jeden Fall nie so, dass ich das an einem Tag fertig mache, sondern es ist aber auch, also sondern ich lass das dann auch ganz bewusst nochmal liegen und guck später wieder drauf.
Und ist dann manchmal so, dass du, also bist du häufiger überrascht, positiv, dass du denkst, cool, was ich da aufgeschrieben habe, wie genial ich bin? Oder ist es manchmal auch so, dass du denkst, oh, peinlich, alles durchstreichen, furchtbar?
Ja, es kommt alles vor, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall.
Also ich kann schwer Sachen lesen, die ich mal geschrieben habe. Ich will das dann gar nichts mehr damit zu tun haben. Und deshalb finde ich das gut, wenn jemand sich auch so Zeit lassen kann, weil ich finde, also ich glaube, viele wollen möglichst schnell raus und immer möglichst schnell fertig werden und schnell zum nächsten und immer alles schnell nochmal neu. Und das deckt sich ja auch mit dem, also mit dem keine Termine, also mit diesem, lass mal langsam machen und irgendwann ist eh vorbei und eigentlich, warum soll man sich jetzt hetzen?
Ja, ich habe keine Lust, mich zu stressen wegen Musik.
Ja, stimmt. Ich habe mir aufgeschrieben, es fiel mir ein bisschen schwer, das zu formulieren und ich weiß gar nicht, ob du das, ob das für dich ein Kompliment ist, auf jeden Fall als Kompliment gemeint. Also vieles auf dem Album erinnert mich an so traditionelles Liedgut, weißt du, so Kinderlieder, so Also zum Beispiel, ich hatte mir jetzt aufgeschrieben, da war es besonders stark bei, ich kann deine Mutter sein oder deine Schwester. Und mich hat es auch oft erinnert an die Anfänge, aber wirklich die richtigen Anfänge von Helge Schneider, als er noch Lindenwirtin oder der Hering geschrieben hat. Das war auch sehr traditionell.
Ja.
Welchen Bezug hast du denn zu solch, also Mundorgel, sagt es dir was, oder Kinderlieder, hast du deine, wurde dir sowas früher oft vorgesungen oder hast du es vielleicht auch selbst schon vorgesungen?
Ja, ich denke manchmal, dass es irgendwie auch so, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass irgendwie Blockflöte studiert und ich habe halt auch voll viel klassische Musik gemacht einfach. So mittlerweile halt nicht mehr, aber ich denke, dass das auch daher noch kommt.
Dass es einfach so noch in dir drin ist, deine Art so zu komponieren.
Ja.
Weil ich hatte mir mal überlegt so, dass es eigentlich total krass ist, dass solche Lieder, wie jetzt zum Beispiel ein Schlaflied, dass es ja über Jahrzehnte überlebt, ohne Werbebudget, ohne Spotify, ohne, sondern einfach nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist ja eigentlich, deswegen empfinde ich es als Kompliment, weil vieles auf deinem Album ist so, ja, traditionell klingt dumm irgendwie, das klingt so ein bisschen seltsam, aber.
Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Das ist, finde ich, das Ungewöhnliche an dem Album.
Ja. Und irgendwie versuche ich aber halt trotzdem, das so zu machen, dass man hört, dass es halt von heute ist.
Ja, genau. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, aber das kann sein, dass ich mich da täusche, dass du dich auch stark von den Instrumenten leiten lässt. Ich habe so manchmal das Gefühl, du ordnest sogar so ein bisschen manchmal deine Ideen den Instrumenten unter. Liege ich da richtig? Steht es vielleicht so ein kleines bisschen im Vordergrund?
Also es ist ja eigentlich so, dass ich immer zuerst den Text mache.
Okay.
Und dann erst die Musik und dann auch zuerst das Klavier. Und die meisten Instrumente auf dem Album, die noch dazugekommen sind. Also ich habe das Gefühl, dass ich die Instrumentenauswahl eher dem Inhalt unterordne.
Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass du erst die Musik machst und dann die.
Also ich würde auch, glaube ich, ich habe noch nie Musik geschrieben, ohne dass ich einen Text hatte.
Ist es dann aber auch so, also man neigt jetzt dazu, das zu denken, aber ist es dann auch so, dass dir der Text auf jeden Fall immer wichtiger ist? Also sagen wir mal so, du könntest lieber ein Lied hören oder rausbringen mit einem geilen Text und nicht so geiler Musik als umgekehrt.
Ja, okay. Ja, also genau, ich finde, wenn der Text bei einem Lied gut ist, dann ist das nicht so schlimm, wenn die Musik nicht so gut ist. Aber wenn der Text nicht gut ist, dann kann die Musik halt noch so gut sein, aber es, also würde mir dann trotzdem nicht gefallen.
Ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber wann ist denn Text gut? Also wenn du aufhorchst, wenn du, also vielleicht noch als Rückmeldung, ich musste total oft lachen bei deinem Album und auch immer wieder so.
Oh, cool.
Und seltsamerweise, wenn man es hört, ich glaube, wenn es jetzt eine Person hören würde und die würde die Sprache nicht verstehen, würde, glaube ich, denken, das Album ist ultra traurig, aber ist es ja eigentlich gar nicht.
Ja, was war die Frage, wann
Text, ja, genau, gut wann, ist wann mich, du jetzt sagen würdest, ein Text ist gut.
Ja, also ich glaube, Humor ist mir wichtig. Und dann, naja, irgendwie geht es ja immer darum, mit so wenig Worten wie möglich so viele Bilder im Kopf zu erzeugen. Je mehr Kopfkino ich habe, desto besser finde ich den Text.
Interessant, muss ich jetzt auch mal kurz drüber nachdenken. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also bei dem, ich finde zum Beispiel bei dem Song Trauerklos ist schon so ein Wort, da muss ich schon lachen. Also wenn ich jetzt wirklich traurig bin und jemand kommt zu mir und sagt, was ist denn los, Trauerklos? Dann würde ich der Person entweder eine reinschlagen, wenn es was richtig Schlimmes ist, oder ich müsste lachen und würde mir denken, boah, ist das dumm eigentlich. Ich habe übrigens herausgefunden, ich weiß nicht, ob du es weißt, es kommt aus der Soldatensprache. Trauerklos.
Ah, echt?
Ja.
Okay.
Das stelle ich mir schon auch schon wieder seltsam vor.
Das wusste ich auch nicht.
Wenn ein Soldat oder eine Soldatin, wenn die sich gegenseitig sagen, na, du Trauerklos, aber es wird schon ein bisschen älter, da gab es doch keine Soldatin. Aber wenn du jetzt sagst, mit so wenig Worten wie möglich, so viel Kopfkino wie möglich auslösen, hast du dann auch so generell eine Affinität zu Worten oder zum Beispiel jetzt, weil Trauerklos ein altes Wort ist, vielleicht auch so zu alten Worten?
Ja, schon. Ich kann das jetzt, glaube ich, auch nicht weiter ausführen, aber ja, also gerade auch so Worte, die so ein bisschen was Altmodisches haben, finde ich einfach auch lustig.
Ich habe mal zwei rausgesucht, die ich gut fand oder die man nicht mehr so benutzt. Zum Beispiel Geheimkünstler statt Magier. Und ich finde es eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ja. Guck mal, Geheimkünstler klingt doch viel.
Das ist echt gut.
Klingt doch viel besser, oder?
Ja.
Als Magier. Und ich benutze es dann auch gern, solche Wörter, so, oder Wegelagerer oder sowas, anstelle von Nerv nicht oder so. Oder ich lese sehr gerne Bücher von Joachim Meyerhoff und dessen Oma sagt in den Büchern immer zu ihm, du bist eine wahre Heimsuchung. Und das ist auch so total altmodisch und man muss da drüber lachen, obwohl sie eigentlich ist sehr böse gemeint. Oder Traumstille ist auch schön.
Was ist das?
Wenn es so still ist wie im Traum. Wenn du jetzt draußen bist, zum Beispiel im Sommer in der Natur und es ist so still, dass du kurz das Gefühl hast, träume ich jetzt, ist die Zeit stehen geblieben, so eine ganz bestimmte Art von Stille. Und das finde ich, sagt wirklich manchmal mehr aus.
Ja.
Hast du so ein Wort? Ist dir eins eingefallen?
Nee, jetzt gerade nicht. Vielleicht kannst du mich später nochmal fragen.
Ja, also Trauerkloß ist schon mal ziemlich gut. Das habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Damit hast du schon gut vorgelegt. In diesem Song, ich habe ja vorhin so kurz, also du hast ja gesagt, dass du das immer liegen lässt und ich habe gesagt, stimmt, bei Trauerkloß hört man, dass das immer so springt. Und da geht's laut Promozettel, aber ich finde aus deinem Text war es jetzt nicht so genau eindeutig zu hören, um den ersten Schultag. Das ist eine Schulsituation, ist klar. Mhm. Was ich daraus lese und wo ich mich total angesprochen fühle, sind Vorstellungsrunden. Trifft es das eher oder geht es wirklich um Schule?
Also eigentlich habe ich das geschrieben, also eigentlich wollte ich ein Lied schreiben über Schüchternheit, weil ich einfach als Kind wahnsinnig schüchtern war und es aber auch einfach immer noch so ist, dass ich so Vorstellungsrunden einfach, also ja, ich finde das schon ganz schön anstrengend.
Ich auch. Furchtbar, ja. Das ist für mich das Allerschlimmste, aber red dann weiter, ja.
Ja, also genau, der erste Schultag ist halt irgendwie eine Situation, dann in dem Lied gibt es ja aber auch noch die Situation mit dem, ich will heute nicht ans Mike.
Ja,
also genau. Ja, halt alles so Situationen, in denen man irgendwie vor anderen Leuten was sagen muss. Das finde ich schwierig.
Ich habe kurz überlegt, ob man sich vorstellen muss am ersten Schultag. Musste man sich da vorstellen? Weiß ich gar glaub, nicht.
Jeder muss seinen Namen sagen. Aber ich mach doch jetzt die Ausbildung und da habe ich halt auch Berufsschule und da musste man sich natürlich auch vorstellen. Also mittlerweile bin ich ja groß und mach das dann einfach, ne? Aber angenehm finde ich das natürlich überhaupt nicht.
Ich glaube, das nennt man aktive Schüchternheit. Also ich bin so im richtigen Beruf in der Kommunikation tätig und ich habe null Probleme, mit Leuten zu reden. Bei Vorstellungsrunden, ganz ehrlich, da verengt sich bei mir der Blick und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Und ich hatte vor kurzem zwei so Webinare und dann muss man sich auch noch über Bildschirm vor Leuten vorstellen. Und ich hatte zwei hintereinander und ich habe immer das Pech, ich bin dann auch die Letzte. Und dann habe ich einer Freundin geschrieben, während ich gewartet habe, dass ich mich vorstellen muss, wie kann es sein, dass ich mit allen möglichen Leuten reden kann und dass Kommunikation meine Arbeit ist und bei Vorstellungsrunde kriege ich voll den Puls. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, weil Vorstellungsrunden einfach scheiße sind. Und ich glaube, das ist wirklich
so. Ja, vielleicht kann man sich mal eine Alternative überlegen.
Ja. Also ich finde es ganz schlimm und ich finde es hat auch nichts mit Höflichkeit zu tun. Also Vorstellungsrunden bin ich dagegen.
Aber was mir irgendwie, also ich habe auch, aber auch das Gefühl, dass es wirklich eigentlich allen so geht.
Ja.
Also ich kenne ganz wenig Leute, die sagen, dass sie Vorstellungsrunden überhaupt nicht problematisch finden.
Aber vielleicht, also sagen wir mal so, wenn du mich sehen würdest, wie ich mich vorstelle, dann würdest du sagen, ja cool. Die hat damit kein Problem.
Genau, man merkt den meisten das ja auch nicht an. Ne?
Genau. Also das ist schon, Vorstellungsrunden, finde ich, gehören echt abgeschafft. Vor allem, man sieht die Leute eh meistens nie wieder. Das ist also totaler Quatsch. Und dann gibt es aber auch Leute, die, ich glaube, das ist dann auch so eine Überkompensierung, die holen dann so voll aus. Die sagen dann, ja, ich bin Klaus, ich bin 45 Jahre alt, also ich 1900 habe ich da angefangen und man denkt so, boah, Klaus, mein Puls geht hoch, ich explodiere gleich, lass mich einfach dran sein. Ja, das ist echt komisch. Du hast gesagt, du hast mit Humor ein bisschen. Jetzt haben wir über eine Situation gesprochen, die wir beide jetzt gar nicht eigentlich lustig finden, aber wir lachen ja trotzdem drüber.
Ja.
Aber warum eigentlich?
Es ist einfach, glaube ich, eine gute Strategie, damit umzugehen. Weil es ist ja faktisch nicht schlimm, sich irgendwo vorzustellen. Und ja.
Also sind die besten Witze die vielleicht aus dieser Gleichung Tragik, also Komik ist Tragik plus Zeit irgendwie kommen? Also weil ich kann, wir hatten jetzt, ich habe kurz Helge Schneider erwähnt, ich kann über sowas am meisten lachen.
Ja, ich auch.
Also wenn, ja, über Dinge, die
Ja.
eigentlich tragisch sind, aber dann rückblickend so, ja, weiß nicht, ist voll schwer zu beschreiben eigentlich, ne, über was man da lacht.
Naja, vielleicht ist auch irgendwie eine Form von Erleichterung darüber, dass es vorbei ist, dass es rückblickend alles doch nicht so schlimm gewesen ist, wie man dachte.
Stimmt.
Das hilft ja auch für zukünftige unangenehme Situationen. Also, ich denke dann immer, in 2 Jahren wirst du das alles überhaupt nicht mehr schlimm finden. Dann.
Aber 2 Jahre ist ganz schön lang, ne? Also das ist schon eine lange Zeit, um was schlimm zu
Ja,
finden.
aber in 40 Jahren sind 2 Jahre auch nicht mehr lang.
Stimmt, und genau deshalb ist ja in diesem, in dem Song keine Termine. Also viele Leute, mit denen ich zusammen jetzt schon dieses Lied gehört habe, die lachen dann am meisten über diese Zeit, dass es halt irgendwann vorbei ist. Und man
Ja.
kann, also ich glaube, wenn man sich so furchtbar ernst nimmt, kann man darüber natürlich nicht lachen, aber wenn man sich irgendwie bewusst nimmt, so, ey, irgendwann ist er ausgepupst, dann ist es
Ja.
ja eigentlich auch, also warum dann nicht drüber lachen?
Ja.
Du sagst, singst auch in dem Song, miese Laune ohne Grund ist auf Dauer nicht gesund. Und ich hänge so ein bisschen an dem ohne Grund. Also
Ich auch.
grundsätzlich ist miese Laune aber eigentlich okay, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also, ja, natürlich ist das okay, aber es ist ja meistens für einen selber, also für einen selber nicht so okay. Ich arbeite auf jeden Fall stark dran, dass ich nicht mehr so oft miese Laune habe, weil ich da doch auch sehr drunter leide, wenn das so ist.
Kennst du das auch, wenn man so miese Laune hat, dass man dann schon wieder über sich selbst lachen muss?
Ja.
Das habe ich nämlich oft.
Ja.
Das ist dann irgendwie, da ist dann so ein Punkt überschritten und dann sieht man sich so von außen und denkt, aber sonst alles klar bei dir.
Ja, genau, aber also ich versuche einfach, das immer schneller zu erkennen. So, wenn ich gerade wenn ich gerade schlechte Gedanken kriege. Also, genau, ich versuche einfach irgendwie, mich da nicht so drauf einzulassen.
Klappt es immer besser oder ist es immer so schwankend?
Es klappt immer besser und es wird immer seltener.
Hast du einen Tipp, außer sich selbst anzusprechen, so?
Ja, also, ja, was habe ich für einen Tipp? Also eigentlich das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich denke dann, also in 2 Jahren, in 30 Jahren, 40 Jahren, so wird mir das alles scheißegal sein. Dann denke ich auch, also es ist bei mir aber auch oft so, dass ich aus Überforderung zum Beispiel schlechte Gedanken kriege und dann versuche ich einfach ganz bewusst eins nach dem anderen zu machen. So, wenn ich jetzt ein Album aufnehmen gehen will, muss ich trotzdem erst meine Schuhe anziehen und zubinden.
Also Routine
Dann
wieder,
nehme ich
ne?
meinen Schlüssel.
Ja.
Ja, und so weiter.
Hast du dann so eine innere Checkliste?
Ja, immer das, was halt als nächstes kommt.
Jetzt hatte ich mir noch aufgeschrieben den Song Dover Tag. Das ist einer, ich würde sogar sagen, dass es das eigentlich mein Lieblingssong auf dem Album ist. Und jetzt versuche ich gerade nochmal zu ordnen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du schreibst erst die Texte und dann schreibst du die Musik. Und jetzt, wenn ich an diesen Song denke, ergibt es auch Sinn. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, dass mir da besonders gut die Percussion gefällt und auch diese Geräusche, die du auch erwähnt hast, die man eigentlich gar nicht da drin hat, so normal. Diese, ja, es klingt so, als ob was umfällt oder als ob eine Tür zugeht. Und mit dem, was du mir jetzt erzählt hast, würde ich mal sagen, das symbolisiert so dieses Innenleben, wenn es so verrückt spielt nach so einem doofen Tag, oder?
Ja, also genau, die Geräusche sind eigentlich fast alles irgendwelche Klaviergeräusche.
Ah, okay.
Das haben wir auch da bei den Goldenen Zitronen im Studio aufgenommen. Die haben da ein Klavier stehen, das eigentlich auch eine ganz schöne Schrottkiste ist. Aber das gefällt mir aber auch daran. Ja, es sind zum Beispiel so Pedalgeräusche und da irgendwie mit irgendwelchen Sachen draufgeklopft und so.
Und auch ein zuklappender Klavierdeckel dann, dieses anstelle von der Tür?
Nee, ich glaube einfach, ich habe mir einfach mit irgendwas drauf geklopft.
Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also du hast diesen Song, Dover Tag, und dann denkst du dir, okay, da reicht mir jetzt kein Klavier. Probierst du dann einfach aus oder hast du auf einmal so eine Idee, hey, man könnte ja viele Geräusche nehmen und die kombinieren, um da irgendwie dieses innere Chaos-Stühle-Rücken, das man dann fühlt?
Ja, also das ist tatsächlich, habe ich mir ja schon vorher überlegt, so, ne, welche Instrumente ich da haben will und so. Und bei dem war es eigentlich ziemlich offen. Also da hatte ich eigentlich tatsächlich auch nur die Idee, irgendwie quasi ein Beat zu machen mit solchen Geräuschen. Und dann haben wir erstmal so alles Mögliche ausprobiert und aufgenommen und dann da was draus gebastelt.
Ist das ein älterer Song?
Tatsächlich ja. Also der Text war auch mal länger und war auch irgendwie mal ein bisschen anders. Und ja, das gibt's auf jeden Fall schon länger.
Wenn du jetzt, veröffentlichst ja die Musik mit einem gewissen Ziel. Also du möchtest ja Leute damit erreichen. Was sollte so ein Song wie Dover Tag idealerweise auslösen bei den Leuten, die es hören?
Also im Idealfall fühlen sich Leute dann besser.
Weil sie sich verstanden fühlen?
Ja, weil sie sich verstanden fühlen. Ich weiß nicht, gerade Dover Tag ist ja auch, also eigentlich interessiert mich halt auch immer, wie man aus solchen Situationen rauskommt. Mhm. Und ich denke aber immer, um da rauszukommen, muss man es erstmal irgendwie erkennen und dann auch sich nicht dafür verurteilen.
Ich muss mir jetzt nochmal anhören mit dem im Hinterkopf, ob man da rauskommt.
Genau, also im Idealfall, wenn das jemand hört und sich darin irgendwie wiedererkennt, dann hoffe ich, dass der Song dafür sorgt, dass die Person sich nicht verurteilt dafür, sich so zu fühlen.
Ich glaube, das funktioniert. Ich habe jetzt eben, ich höre mir den nochmal an und verfolge mal diese, ich nenne es jetzt mal Geräusche, ob das nach einem Ausweg klingt, weil wenn du das jetzt so sagst, wird es wahrscheinlich so sein. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, ob das jetzt quasi so.
Ja, nee, der Ausweg ist nicht so richtig drin im Lied.
Wenn wir jetzt schon mal bei Botschaften sind, es gibt einen Song, der heißt Alles Liebe und so der Kerninhalt ist, ich schenke dir alles Liebe und noch ganz viel Glück. Und wenn du das nicht haben willst, dann gib es mir halt zurück. Und das erinnert mich an so Glückwunschkarten, die man so bekommt, so wo ja aber meistens die gleichen Floskeln draufstehen. Das wäre so die eine Assoziation. Ich habe noch eine andere. Mich würde mal interessieren, schreibst du Glückwunschkarten und was schreibst du da drauf? Sowas dann?
Das ist eine gute Idee, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, tatsächlich. Ich schreibe nicht so oft Glückwunschkarten. Meistens wünsche ich den Leuten alles Mögliche zum Geburtstag.
Aber bist du da kreativ oder so dieses übliche so?
Nee, das ist mein Standardspruch, was ich gerade gesagt habe.
Alles Gute zum Geburtstag, Punkt.
Ich wünsche dir alles Mögliche zum Geburtstag.
Ah, okay, ich wünsche dir alles Mögliche, das ist gut, ja, weil ich finde, kannst du dich erinnern, dass dir vielleicht mal jemand was Schönes geschrieben hat? Weil ich finde, es ist schon immer Standard.
Mir fällt gerade nichts Konkretes ein, aber ich glaube, ich habe schon mal coole Glückwünsche gekriegt, ja. Aber es ist ja auch nicht einfach, sich was zu überlegen, was noch keiner gesagt hat.
Ja, eben, auf jeden Fall. Und kennst du dieses dezente unter Druck setzen, wenn Leute dir an deinem Geburtstag schreiben, genieß den Tag?
Nee.
Kennst du nicht oder setzt dich nicht unter Druck?
Also setzt mich nicht unter Druck.
Also mich setzt ultra unter Druck.
Also ich verspüre eigentlich an meinem Geburtstag keinen Druck mehr, schon seit einer Weile.
Das ist gut.
Meistens fahre ich weg.
Aber das heißt, du kennst es auch, ne? Diesen Druck, dass man denkt, heute ist ein besonderer Tag, Geburtstag, was auch immer und ich muss jetzt heute super geil performen und das muss jetzt der geilste Tag sein.
Nee, eigentlich habe ich das schon länger nicht mehr. Früher bestimmt auch, aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich denke, das ist halt ein Tag, an dem ich eigentlich gar nichts muss. So. Ich nehme mir auch nichts vor. Das Einzige, was ich mir vornehme, ist, dass ich mir nichts vornehme.
Sehr gut, das wäre also dein Tipp dann dass auch.
Einfach mal so in den Tag hineinlebe.
Einfach mal so.
Genau. Meistens gehe ich trotzdem zur Arbeit.
Ja, oh, das finde ich aber noch schlimmer, wenn die dann wissen, dass du Geburtstag hast und dann so Leute, die einen vielleicht auch manchmal so ein bisschen nerven, einem so pflichtbewusst gratulieren. Und das finde ich auch, das ist, ja.
Ich gehe meistens hin und sag so, ich habe heute Geburtstag, gratuliert mir alle, darf ich heute früher gehen?
Ja, das ist natürlich auch gut. Aber gleichzeitig sagt ja auch diese Zeile, also diese zwei Sätze, klingen ja aber auch so, als ob du schnell so Zugang zu Leuten findest und als ob du auch mit Ablehnung umgehen kannst. Weil es ist ja so ein bisschen so, ich schenke dir alles, aber wenn du keinen Bock hast, ist auch nicht schlimm, dann gib's mir halt wieder, dann gehe ich halt weiter.
Nee, ich kann auch nicht so gut mit Ablehnung umgehen. Sonst würde ich das wahrscheinlich nicht schreiben, wenn es mir egal wäre.
Aber du findest trotzdem, also sagen wir es mal so, wenn du jemanden triffst und die Person ist dir sympathisch, dann hast du auch, brauchst du jetzt nicht noch 25 Treffen, sondern du kannst dich schon relativ schnell auf Leute einlassen.
Na, nee, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich schon immer voll viel Zeit, um warm zu werden.
Aber dann schenkst du alles Liebe und auch ganz viel Glück.
Ja.
Ein Song, den ich auch noch richtig gut finde, ich kann deine Mutter sein oder deine Schwester, haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, das wandelt sich ja dann zu so einem Kanon. Das ist auch so ein Song, finde ich, wo man denkt, das ist eigentlich ein bitteres Lied, aber eigentlich ist es das ja gar nicht, sondern da geht es ja quasi darum, dass man nicht eindimensional ist als Person.
Ja, also eigentlich geht es darum, dass man in Beziehungen, das kann aber natürlich, also es kann ja auch, kann man ja auch irgendwie auf eine Freundschaft übertragen, dass man eben ganz viele verschiedene Personen sein kann füreinander oder verschiedene Rollen einnehmen kann und dass es sich im besten Fall auch permanent ändert, so dass man nicht zu lange in einer Rollenverteilung verharrt.
Hast du auch diesen, also man könnte es ja auch so verstehen, das könnte ja auch so ein bisschen was leicht Mahnendes haben, so im Sinne von, ich könnte deine Mutter sein oder deine Schwester, ist ja auch so ein bisschen so, also ich sag mal so, zu einer Person, mit der man in einer Beziehung ist, hat man vielleicht erstmal ein anderes Verhältnis als zur Mutter oder zur Schwester, zu denen man jetzt grundsätzlich so ein anderes hat,
Ja,
ne?
ach na ja, aber also die Mutter ist für mich halt irgendwie so das Symbol für Fürsorge zum Beispiel. Und Schwester irgendwie auch für ein geschwisterliches oder freundschaftliches Verhältnis. Also ich meine das nicht mahnend.
Aber die ist ja bewusst, diese Ebene, dass die da auch so ein bisschen drin ist, ne?
Ja.
Ja. Also ich habe ganz oft in der Band, in der du vorher gespielt hast, wurde sehr oft der Begriff verwendet, Anti-Ästhetik. Fand den eigentlich immer frech. Empfindest du das selbst als anti-ästhetisch oder sagst du so, nö, also die Videos und die Art und Weise, wie ich, keine Ahnung, auch das Cover-Artwork jetzt ist ja schon ungewöhnlich so. Was hast du da für eine Sicht drauf?
Also ich kann natürlich irgendwie verstehen, woher dieses Wort Anti-Ästhetik kommt, weil es halt vielleicht jetzt nicht so aussieht wie eine klassische Fernsehwerbung oder so. Aber also ich versuche jetzt aber auch nicht, dass das irgendwie mit Absicht scheiße aussieht, sondern ich gehe halt zum Videodreh und mach, was ich machen soll, und dann sieht das halt so aus. Und das, also, gefällt mir aber halt auch. Oder auch das, also, oder auch das Artwork, das ist ja von einer Freundin von mir. So, mir gefällt das, wie die malt.
Ja, mir auch.
Finde ich schön.
Danica Arndt hat es gemacht.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden müssen, aber ist Danica Arndt Susi Bums?
Nein.
Okay, dann müssen wir es nicht
Nein.
rausschneiden, weil Susi Bums malt so ähnlich.
Die macht auch so Buntstiftzeichnungen, ja.
Ja, und ich dachte erst, sie hätte das gemacht. Hast du,
Nee.
also das passt ja total, wie sie zeichnet. Das ist total schön. Das passt voll zur Musik und zu allem, glaube ich, was du so da reinbringen willst. Ich fand es jetzt auch gerade sehr interessant, dass du gesagt hast, das ist ja kein Werbespot. Und dann dachte ich mir so, und dass du gesagt hast, das soll ja auch nicht ästhetisch sein oder so irgendwie. Dann habe ich mir kurz so gedacht, ja, das ist ja aber eigentlich realistischer und eigentlich ist ja Musik auch kein Werbespot. Aber ich glaube, für 90% der KünstlerInnen ist es das mittlerweile. Ist ja eigentlich total komisch,
Ja.
dass man so nach so einem unrealistischen Bild irgendwie strebt.
Ja. Ich sag einfach mal ja dazu.
Ja, worauf ich jetzt eben hinaus wollte mit dem Artwork, ich denke mal, du hast da nicht viel reden müssen. Du wusstest, wie sie malt und hast da nicht viel sagen müssen, wie du es haben willst.
Ja, doch, es hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis wir. Eigentlich hat es schon eine Weile gedauert. Wir haben uns richtig oft getroffen. Ich habe richtig oft gesagt, auch, ja, ich finde schon alles cool, was wir bisher haben, aber probier doch noch mal probier doch nochmal so in die Richtung. Doch eigentlich haben wir ziemlich viel rumprobiert, bis ich gesagt habe, okay, das ist es.
Kannst du sagen, in welche Richtung du es haben wolltest, ohne jetzt zu sagen, wie es nicht war?
Also es hat erstmal eine Weile gedauert, bis ich mir sicher war, welche Pose ich darauf haben will. Die habe ich da eigentlich auch tatsächlich dann so vorgemacht. und dann ging es, also haben wir aber auch ganz viel mit den Stiften rumprobiert. Erstmal dachte ich, ich will was mit Bleistift haben, dann hatten wir was mit Kuli und dann hatte sie eben, also hatte sie von dieser Pose auch schon ganz viele Zeichnungen gemacht mit anderen Stiften und dann hatte sie eine mit diesem Buntstift gemacht. Dann haben wir erst entschieden, okay, wir machen jetzt die anderen Cover von den Singles dann auch mit Buntstift. Ja, es war schon ein längerer Prozess.
Finde ich sehr interessant zu erfahren, weil ich finde, wenn man das sieht und halt so gar keine Ahnung hat von irgendwas mit Kunst, dann denkt man, sowas wäre leicht zu erstellen. Und deswegen finde ich es jetzt eine interessante Info für alle, die es nicht wissen, dass da sehr viel Detailverliebtheit und vielleicht auch so, ja, dass man da auch trotzdem pedantisch ist, auch bei sowas und sagt, nee, ich will jetzt aber den Stift. Also, weil so einfach kann man das nämlich nicht. Sollte vielleicht jeder mal versuchen, sowas Ähnliches wie das Artwork von Trauerkloß zu machen. Wie sehr musstest du bei dem Video zu Trauerkloß, wie doll musstest du lachen, wie oft? Oder wie ist dir leicht? Weil das war ja wirklich, ich finde es schon schwer, den Filter zu benutzen.
Naja, ich habe den ja nicht gesehen beim Dreh, ne?
Ja, noch schlimmer. Also, noch schlimmer.
Also ja, es hat schon auch voll Spaß gemacht. Wir haben schon auch viel gelacht. Aber es war auch ein echt straffer Zeitplan. Also ich glaube, wir haben irgendwie echt einen ganzen Tag halt irgendwie 11 Stunden oder so am Stück halt sind wir halt draußen rumgelaufen und haben halt zack, zack, eins nach dem anderen so abgearbeitet. Dann aber halt auch spontan irgendwie noch voll viel Sachen gemacht.
Also das heißt, da steckt auch sehr viel, ja, eine sehr konkrete Vorstellung da.
Ja,
dahinter.
Voll. Also es haben ja so zwei Frauen gemacht, Friederike Wetzels, Julia, oh, ich weiß ihren Nachnamen gerade nicht. Julia heißt sie auf jeden Fall. Die haben sogar also schon mit sich selber vorab das Video schon mal vorgedreht sozusagen. Wow. Und wir haben also nicht alles so, also ein paar Sachen sind auch so spontan dann entstanden, aber die hatten schon einen richtigen Plan so.
Also für mich hat dieses Video, ich habe es jetzt am Anfang kurz angedeutet und ich könnte auch sein, dass es für dich total weird ist, wenn ich dir das jetzt erzähle, aber in dem Video schaust du die ganze Zeit ja so traurig. Und ich habe ja auch schon die anderen Videos gesehen, ich weiß ja auch so grob, wie du aussiehst. Wir sehen uns jetzt auch. Und ganz am Schluss sitzt du an diesem Tisch und dann lachst du. Und ich hatte so einen richtigen Schocker-Grusel-Moment, weil du in diesem Video original aussiehst, wie ich an meinem ersten Schultag aussah. Das war für mich so eine krasse Sache. Ich habe wirklich so... Oh mein Gott, da habe ich so ein paar Mal zurückgemacht. Voll witzig. Da würde ich dir sehr gerne mal ein Bild schicken von meinem ersten Schultag, wo ich einfach so aussehe.
Ja, gerne.
Ich habe abschließend noch eine Frage, wo ich gar nicht mehr so genau weiß, woher ich diese Info hatte. Und zwar habe ich irgendwann nur gehört, dass deine erste gekaufte CD von Eminem war.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, ob du dich noch daran erinnern kannst, was dich daran angezogen hat und warum du die gekauft hast.
Ja, ich fand das Düstere daran irgendwie gut mit 12.
Hörst du die noch heute?
Habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht, aber es ist, also ich würde es wahrscheinlich immer noch gut finden. Es ist ja auch eine krasse Platte.
Ja, auf jeden Fall. Ist es auch. Wenn jetzt am 11.06. dein Album rauskommt, ist das ein Tag, der dich dann unter Druck setzt? Also was... Ist es ein besonderer Tag? Was wird an dem Tag passieren? Oder ist es so ein Tag, wo du denkst, oh, mein Album kam heute raus, cool.
Es ist vielleicht ein bisschen wie Geburtstag.
Okay, warte, lass noch mal überlegen. Was hast du gesagt beim Geburtstag? Gratuliert also, mir, aber...
Ich will, dass mir die Leute gratulieren und ich will früher gehen dürfen.